Heute Morgen waren ja die meisten schon da. Auch herzlich willkommen, die neu dazugekommen sind. Und wir haben ja heute Morgen schon die ersten vier Gebote nach der ursprünglichen biblischen Zählung betrachtet. Heute Nachmittag wollen wir, damit es nicht so viel auf einmal wird, aufteilen in jeweils drei Gebote. Das vierte bis siebte Gebot und das achte bis zehnte Gebot. Die letzteren drei dann nach der Kaffeepause, damit ihr auch mehr behalten könnt, sonst wird es zu dicht aufeinander. Wir kommen nun zum fünften Gebot nach der ursprünglichen biblischen Zählung. 2. Mose 20, Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Deinen Vater und deine Mutter, die dir das Leben geschenkt haben. Sie sind zu ehren als diejenigen, die Gott dazu bestimmt hat, dass du da bist. Ohne Vater und Mutter wäre keiner von uns da. Wenn heute so getan wird, als könnten zwei Männer oder zwei Frauen Kinder so zur Welt bringen, ist das eine Lüge. Nein, Gott hat Mann und Frau bestimmt, damit sie ein Fleisch seien, was sich dann auch zeigt, in der Verheißung seid fruchtbar und mehret euch. Und da entspringen, da wo Gott es schenkt, nicht überall ist es selbstverständlich, aber wo Gott es schenkt, auch Kinder. Und die Eltern sind gewissermaßen die Repräsentanten Gottes. Deshalb kommen nach den Geboten, die direkt Gott, den Herrn betreffen, kommt als erstes das Gebot, die Eltern zu ehren. Die Eltern repräsentieren Gott, indem er sie bestimmt hat, den Kindern und damit überhaupt dem Menschen das Leben zu schenken. Ohne Eltern keine Kinder, ohne Mann und Frau kein Weiterbestehen der Menschheit. Und zwar in der Ehe soll das geschehen. Nicht unehelich, nicht außerehelich, nicht durch homosexuelle oder lesbische Beziehungen, sondern ein Mann und eine Frau. So wie es Gottes Wort sagt, schon im Schöpfungssegen im ersten Buch Mose. Ehren ist mehr als Lieben. Ehrfurcht gebührt dem Höheren, das über mir steht. Es könnte auch heißen, du sollst Vater und Mutter lieben, aber Liebe natürlich ist die größte, ja, zwischen Geschwistern und so weiter. Aber Ehren, das kommt nur dem Höheren zu. Wir sollen Gott ehren, ihm die Ehre geben und als Kinder unseren Eltern die Ehre geben, soweit wir sie noch haben natürlich. Und wir sollten auch rechtzeitig das den Eltern geben, was ihnen zusteht, die Liebe, auch gegenseitige Vergebung zwischen Eltern und Kindern, nicht erst nach dem Grab, sondern da, wo es noch geht. Eltern sind also Repräsentanten Gottes, sie stehen an der Stelle Gottes, auch wunderliche Eltern, auch Eltern, die vielleicht nicht so sind, wie die Kinder sich's wünschen. Trotzdem gilt auch ihnen, dass sie Autorität haben, die Kinder zu erziehen. Genauso wie es auch bezüglich der Obrigkeit ist. Allerdings gibt es sowohl gegenüber der Obrigkeit als auch gegenüber den Eltern als Repräsentanten Gottes eine biblisch bestimmte Grenze und die steht in Apostelgeschichte 5, Vers 29. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das gilt eben in dem Falle, wo die Autorität, die über einen gestellt ist, der Staat, die Regierung oder eben auch die Eltern, etwas verlangen würde, was gegen Gottes klare Ordnungen und Gebote steht. Und das ist etwa dann der Fall, wenn eine solche Autorität einen zum Diebstahl auffordern würde, einen zum Lügen auffordern würde, einen zur Unzucht auffordern würde oder zur Lossagung von Gott und seinen Geboten. Das wäre dann ein Widerspruch in sich, wenn man dann in diesem Punkt die Eltern ehren oder ernst nehmen müsste, wenn sie sagen, sage Gott ab und werf seine Gebote über den Haufen. Ja, dann müsste ich sagen, dann muss ich auch das Gebot der Elternehrung über den Haufen werfen, wenn das verlangt würde. Also, die Grenze des Gehorsams liegt eben da, in dieser Richtschnur, welche die Apostel gegenüber dem Hohen Rat in Jerusalem ausgesprochen haben, wo sie sie nämlich zum Schweigen verurteilen wollten. Haben sie gesagt, nein, wir werden nicht schweigen, wir werden weiter vom Herrn Jesus reden, denn wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da, nämlich wo es gegen Gottes klare Offenbarung geht, hat Gott Vorrang. Gott hat immer Vorrang, aber da wird es dann, wenn Konfliktfälle entstehen, ja, deutlich, Gott an erster Stelle und menschliche Autoritäten an zweiter Stelle. Auch die abgeleiteten Autoritäten wie etwa Eltern und Obrigkeiten. Heute haben wir ja die antiautoritäre Welle, die überhaupt nicht mehr Obrigkeit, Eltern, Lehrer, Prediger und so weiter ernst nehmen möchte, sondern wo es dann hieß in den 68ern, der Muff von 1000 Jahren sitzt unter den Talaren. Ich halte auch nichts von Talaren, das sind ja nur äußere Dinge, wo Menschen Ehre dann zuteil wird sozusagen. Sie sollen zwar etwas Geistliches repräsentieren und doch hebt es dann gewisse Menschen über die Gemeinde hinaus. Aber doch gibt es natürlich auch von Gott eingesetzte Autorität. Biblisch ist allein das Ältestenprinzip. Nicht keine Päpste, keine Kardinäle, auch keine Bischöfe, sondern allein die Ältesten, die Gott in einer Gemeinde eingesetzt hat. Das ist das, was biblisch belegbar ist aus den Timotheusbriefen, aus dem Titusbrief und anderen Stellen. Und da sind wir natürlich, soweit ihre Aussagen in Einklang stehen mit Gottes Wort, gehorsam schuldig. Wenn aber Älteste etwas sagen, was ganz klar Gottes Wort widerspricht, müssen wir sie auch korrigieren. Ja, jeder Christ ist gemäß dem allgemeinen Priestertum nach 1. Petrus 2 verantwortlich, selber das Wort Gottes zu lesen, ernst zu nehmen und anzuwenden auf Situationen, wo auch seine Meinung gefragt ist. Aber grundsätzlich sollten wir die Anordnungen der Ältesten in der Gemeinde ernst nehmen, der Eltern in der Familie, der Regierenden, wo sie die äußere Ordnung aufrechterhalten, mit dieser Ausnahme Apostelgeschichte 5, Vers 29. Also heute gibt es die antiautoritäre Welle. Und wir wissen ja, dass sie gescheitert ist. Dass Kinder, die so aufgewachsen sind, ohne Halt sind, dass sie oftmals auf der Straße landen, in Drogen, Alkohol, sexueller Unmoral, Abhängigkeiten verschiedener Art, auch schon Handy kann abhängig machen und all diese Dinge. Und es gibt heute immer mehr auch Spielsüchtige, Internetsüchtige, als eine große Not, wo die Liebe eben auch gefehlt hat. Man hat die Eltern abgelehnt, man hat die Kinder aufgehetzt gegen die Eltern und die Kinder haben aber auch keinen Halt, keine Orientierung, keine Geborgenheit mehr erfahren. Das ist die große Not. Und das sehen wir auch heute, wo unsere Gesellschaft hindriftet. Wenn wir einmal in der Heiligen Schrift lesen, was hier gesagt ist zu dieser antiautoritären Welle, dann sehen wir erst einmal wieder, was wirklich Gottes offenbarter Wille ist und wie gut es Gott meint. Gott wehrt nämlich ganz klar solche Dinge ab. Ich möchte nur einige Beispiele bringen. Das erste Zitat ist aus Sprüche 30, Vers 17. Sprüche 30, Vers 17 heißt es: Ein Auge, das den Vater verspottet, und dass es verachtet, der Mutter zu gehorchen, das müssen die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Ja, so deutlich steht das im Wort Gottes. Und in 5. Mose 21, beziehungsweise zunächst einmal möchte ich lesen, 2. Mose 21, Vers 15 und 17, da heißt es, wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Wer Vater und Mutter schlägt, er soll des Todes sterben. So die Anordnung im Alten Bund. Und jetzt 5. Mose 21, Vers 18 bis 21. Es geht hier um ungehorsame Kinder, was im Alten Bund angeordnet war. Wenn jemand einen widerspenstigen und ungehorsamen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und auch, wenn sie ihn züchtigen, ihnen nicht gehorchen will, so sollen ihn Vater und Mutter ergreifen und zu den Ältesten der Stadt führen und zu dem Tor des Ortes und zu den Ältesten der Stadt sagen, dieser unser Sohn ist widerspenstig und ungehorsam und gehorcht unserer Stimme nicht und ist ein Prasser und Trunkenbold. So sollen ihn steinigen alle Leute seiner Stadt, dass er sterbe. Und du sollst so das Böse aus deiner Mitte wegtun, dass ganz Israel aufhorche und sich fürchte. Können wir sowas heute noch sagen und hören? Ja, man kann sagen, Gott sei Dank, wird heute diese Todesstrafe nicht mehr durchgeführt. Aber wie würde es aussehen heute, wenn das heute noch so wäre? Natürlich, ich werde gleich noch sagen, oft sind auch die Eltern nicht unschuldig, wenn Kinder missraten. Und doch gibt es geistlich keine Enkel, sondern nur Kinder. Es gibt keine Enkel Gottes, nur Kinder Gottes. Wir können den Glauben nicht aufzwingen. Wir können aber Kinder dahin lieben, dass sie auch den Herrn Jesus lieb gewinnen. Aber es ist auch Gnade. Ja, der Glaube ist ein individuelles Geschenk, das der Heilige Geist in das Herz zieht eines Menschen, wenn er darum bittet, wenn auch andere für ihn bitten. Und doch können wir entweder Vorbilder sein für unsere Kinder in aller Liebe und Wahrhaftigkeit oder aber ihnen im Wege stehen. Und das möge Gott verhindern, dass wir ein so schlechtes Zeugnis sind, dass wir ihnen im Wege stehen. Aber hier ungehorsame Kinder, die trotz Ermahnung und Züchtigung nicht umkehren, die wirklich unbelehrbar sind, wurden im Alten Testament gesteinigt. Ist uns das heute noch überhaupt bekannt? Und wie sieht es heute aus? Ja. Der Ungehorsam wächst uns über den Kopf. Die Anarchie, die Rebellion, etwa in der gottlosen Rockmusik und all diesen Dingen, wird geradezu propagiert. Wie gut, dass Gott barmherzig ist und viel Geduld hat mit uns allen heutzutage. Wir müssten ja viele Tote begraben, wenn die Maßstäbe des alten Bundes noch gelten würden oder auch nur der Urgemeinde, wo Ananias und Sapphira ja einen Teil ihres Opfers unterschlagen hatten und sie sind tot umgefallen. Es war sofortiges Gericht Gottes. Können wir sowas heute überhaupt noch hören und verkraften? Also ich will jetzt hier nicht die Todesstrafe propagieren oder einführen für Ungehorsam. Wenn man es ganz streng nimmt, stehen wir alle unter dieser Todesstrafe, weil wir von Natur aus alle Sünder sind. Das sagt das Wort Gottes nämlich auch ganz deutlich. Und wenn Jesus Christus nicht gekommen wäre, um uns zu erlösen, müssten wir alle des Todes sterben. Wir kennen ja in Johannes 8 die Begebenheit, wo diese Ehebrecherin kommt und sie steinigen wollen. Und der Herr Jesus sagt dann, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Und er vergibt ihr und sagt aber, sie soll diese Sünde nicht mehr tun. Das ist Vergebung, Erneuerung, Barmherzigkeit Gottes. Wir sehen auch ganz klar hier einen Unterschied zwischen altem und neuem Bund. Ja, wir wollen auch heilsgeschichtlich das sehen und dafür dankbar sein, dass wir heute nicht mehr in der israelitischen Theokratie leben, wo diese Ordnungen gegolten hatten, dass Gott barmherzig ist und durch seinen Sohn Vergebung und Befreiung geschenkt hat. Aber es sind doch ernste Ermahnungen, die wir nicht aus dem Wort Gottes herausstreichen wollen, keinesfalls, die auch wirklich gültig bleiben, aber durch den Sohn Gottes wurde Barmherzigkeit zuteil. Müssen sie nicht mehr sterben, sondern man darf für sie beten und sie zurecht lieben. Manchmal muss ein Mensch auch gegen eine Wand laufen, bis er umkehrt, auch Kinder. Oft sind sie dann umgekehrt von bösem Weg, wenn sie nicht mehr weiterkamen. Dann kam es zum Erwachen, so wie auch beim verlorenen Sohn. Nicht ohne Grund hat der Herr Jesus vom verlorenen Sohn erzählt in Lukas 15, wo er bei den Schweinen gelandet war. Da ist er aufgewacht. Erst da muss es so weit kommen. Ja, ich sage das auch zu Jugendlichen, die vielleicht ihre eigenen Wege gehen möchten, die sagen, naja, die können mir viel erzählen. Aber muss jeder dieses Lehrgeld bezahlen bis zum Letzten? Ich wünsche uns, dass das nicht so weit kommen muss. Harte Strafe im Alten Testament, Barmherzigkeit Gottes im Neuen Testament und doch mahnender Finger, lass dich nicht auf diese Sünden ein und kehre rechtzeitig um, wenn Gott dich ruft, auch durch Eltern, vor allem durch gläubige Eltern. Und dann gilt auch das, was hier als Verheißung steht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Dann galt eben nicht die Todesstrafe, sondern dann wurde langes Leben verheißen. Sicherlich, es ist individuell, keiner weiß, wann der Zeitpunkt des Todes ist. Und doch, wenn wir gehorsam sind, wenn wir Gott lieben und uns in die guten Ordnungen einfügen, die mit Gottes Willen übereinstimmen, dann ist es wirklich diese Verheißung auch für uns heute, dass wir dann ja ein geordnetes Leben haben dürfen, dass wir uns nicht selber ruinieren, nicht unsere Gesundheit zerstören, mutwillig durch Drogen und übermäßigen Alkoholkonsum und Zigaretten und so weiter. Nur als Beispiel jetzt genannt. Und dass wir eben auch Gottes Ordnungen ernst nehmen und auch soweit es menschlich möglich ist, AIDS und solche Dinge vermeiden. Ja, ich komme darauf noch zurück, wenn es dann um die sexuelle Unmoral geht. Noch eine Stelle aus dem Neuen Testament zu diesem fünften Gebot. Das ist sehr ausführlich hier im Epheserbrief beschrieben. Auch das Verhältnis zwischen Mann und Frau, die biblische Unterordnung der Frau unter den Mann und die liebende Hauptesstellung des Mannes, so möchte ich es einmal bezeichnen, das geht ja Hand in Hand. Aber dann in Kapitel 6, der Umgang zwischen Eltern und Kindern. Epheser 6, Abvers 1. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Man beachte genau jedes Wort. In dem Herrn. Ja. Auch hier hat der Herr Vorrang. Den Eltern gehorchen, aber im Herrn. Das, was Gott will, hat Vorrang vor dem, was die Eltern wollen, wenn es im Widerspruch steht zu Gottes Offenbarung. Aber grundsätzlich gehorsam. Das ist recht. Und dann wird das Gebot wiederholt. Ehre Vater und Mutter. Das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Nämlich diese Verheißung, dass du lange lebst in dem Lande, das dir Gott geben wird. Und dann kommt an die Väter in Vers 4 die Ermahnung. Und ich denke, jeder Vater wird wissen, wie begründet und notwendig diese Ermahnung ist. Ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Weiß nicht, ob es euch auch schon ging, dass wenn die Kinder pausenlos toben und schreien, kommt ja auch mal vor, sogar auch bei unseren manchmal. Will sie nicht besser machen, als sie sind, aber auch nicht schlechter. Es wohnt schon von Geburt an die Sünde im menschlichen Herzen und in Sünden sogar empfangen, Psalm 51. Aber dass dann auch Eltern manchmal in Zorn kommen können und Gottes Wort sagt aber ganz klar, dass wir sie nicht im Zorn züchtigen und sie auch nicht zum Zorn reizen sollen, sondern ja, liebevoll ermahnen, aber auch strafen, wo keine Umkehr geschieht. Nicht so, dass wir sie verletzen oder schädigen, im Gegenteil, aber so, dass wir sie auch lieben, zurechtbringen, so wie es Gottes Wort uns geboten hat. Und das heißt hier auch so, erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und dann wird weiter hier ausgeführt, möchte ich jetzt nicht vertiefen, als Parallele fast schon dazu, ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Herrn Christus. Und dann wird gesagt, sogar auch diesen wunderlichen Herren, und man soll den Dienst dem Herrn tun und nicht den Menschen. Sklaven gibt es ja heute nicht mehr, zumindest nicht in Deutschland, in anderen Ländern schon noch. Aber hier gibt es vielleicht auch Arbeitssklaven, ja, Arbeiter. Ist auch nicht immer gerecht, wie umgegangen wird. Aber hier sagt uns Gottes Wort ganz klar, wir sollen dem Herrn den Dienst tun und die Herren sollen gerecht mit ihren Angestellten umgehen, so wird man es heute formulieren, die Arbeitgeber mit den Arbeitnehmern gerecht umgehen. Ich komme darauf noch zurück. Ja, ein letzter Vers dazu und dann möchte ich zum nächsten Gebot kommen. 1. Timotheus 5, Vers 8. Da lesen wir, wenn aber jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist ärger als ein Ungläubiger oder als ein Heide. Das bezieht sich nun auch besonders auf die Eltern, aber auch auf die Kinder, wenn die Eltern schon alt sind. Ja? Hin und her in den Generationen. Wir sollen als Familien zusammenhalten. Die Eltern sollen zunächst mal die Kinder versorgen und später dann die Kinder die Eltern. So ist es biblisch gedacht. Natürlich haben wir heute ein Rentensystem, aber nicht in allen Ländern. In Deutschland, in der Schweiz und anderen Ländern gibt es das. In ja, anderen Ländern wiederum nicht. Und da ist die Familie umso wichtiger. Und auch heute ist es tragisch, dass so viele Familien auseinanderbrechen, dass jeder nur an sich denkt. Dieser Egoismus, das ist nicht gut. Und eines möchte ich auch noch sagen an der Stelle, auch in der Reich-Gottes-Arbeit ist eine große Gefahr, dass man sich verausgabt nach außen und keine Zeit mehr hat für die Familie. Das sollte nicht sein. Deshalb, wenn ich es kann, nehme ich die Familie mit. Es geht eben nicht immer. Aber und auch nicht zu viele Dienste dann annehmen, dass man nur noch außer Haus ist. Das ist dann nicht gut für die Familie, für die Gemeinschaft, für das gegenseitige Kennen und Austauschen. Ich möchte zusammenfassend sagen zum fünften Gebot, die Kinder in Liebe züchtigen, was jetzt Eltern betrifft, die Kinder in Liebe züchtigen, sie im Glauben unterweisen, die Kinder nicht verwöhnen und verweichlichen, aber auch nicht scheu machen, dass sie ja nur noch Angst haben und nur aus Furcht gehorchen. Sie sollen auch aus Furcht gehorchen, aber vor allem aus Liebe. Sie sollen merken, dass auch die Züchtigung, die Ermahnung und Strafe aus Liebe geschieht und nicht willkürlich oder aus Zorn. Und wir sollen sie auch nicht verderben oder verweltlichen, unsere Kinder, in die Welt hineinführen, sondern ihre Herzen mit dem guten Wort Gottes schon früh füllen, durch Hausandachten, durch Gebete, durch biblische Unterweisung. Jetzt könnte ich auch viel über die Schulen sagen. Es gibt ja Fachleute, die sich besser auskennen. Aber auch hier sollten wir die Kinder liebevoll begleiten und auch im Gespräch sein. Wir sollen die besten Freunde unserer Kinder sein, damit wir auch Dinge abfangen können, die ungut sind, auch in den Schulen, dass sie uns auch erzählen und dass wir wissen, wo gewisse Grenzen dann auch erreicht sind, wo wir auch uns über Alternativen Gedanken machen müssten, wenn es nicht mehr gehen sollte. Ja, man könnte noch vieles sagen, das wäre allein schon eine ganze Woche über diese Frage von Kindern und Eltern, aber unsere Zeit ist begrenzt. Ich komme jetzt zum sechsten Gebot. Nach der biblischen Zählung, das sechste Gebot: Du sollst nicht töten. Im Hebräischen steht hier, sind nur zwei Worte, Lo Tirzach, von Ratzach. Das ist ein Wort für Töten, das nur 47 Mal im Alten Testament vorkommt. Es gibt auch andere Worte, vor allem das wesentlich häufigere Katal, Morden oder auch im Krieg, Töten und so weiter. Aber Tirzach ist umfassender. Das heißt einerseits nicht vorsätzlich morden, aber auch nicht aus Versehen totschlagen. Ist also umfassender. Man unterscheidet ja auch in unserer Sprache zwischen vorsätzlichem Mord aus niedrigen Beweggründen, wo man den anderen beseitigen möchte, aus eigensüchtigen oder auch aus Rachemotiven oder Eifersuchtsmotiven, was auch immer, ja, ganz zu verwerfen. Und dann gibt es aber auch den Totschlag, der unabsichtlich geschieht, als Unglück, als Unfall. Und natürlich wird im Alten und Neuen Testament hier auch unterschieden. Und so hat man auch Freistädte eingerichtet für den Totschläger, der das nicht absichtlich gemacht hat. Dem etwa im Wald beim Arbeiten das Beil ausgerutscht ist, ja, und hat den anderen am Kopf getroffen, sodass er tot war. Oder auch tragische Autounfälle, wo man Leute überhaupt nicht kennt und es läuft ein Kind ins Auto und solche Dinge, ganz tragische Dinge. Ja. Da war im Alten Bund es so geregelt, dass der Totschläger in eine Freistatt fliehen konnte. Das ist in verschiedenen Stellen im Mosaischen Gesetz beschrieben. Eine Stelle möchte ich lesen, in 4. Mose 35, wo das ausführlich kommt. Da lesen wir: Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen. Wenn ihr über den Jordan ins Land Kanaan kommt, sollt ihr Städte auswählen, dass sie für euch Freistädte seien, wohin fliehen soll, wer einen Totschlag aus Versehen tut. Und es soll unter euch diese Städte eine Zuflucht sein vor dem Bluträcher, dass der nicht sterben muss, der einen Totschlag getan hat, bis er vor der Gemeinde vor Gericht gestanden hat. Und dann wurden 6 Freistädte bestimmt, sobald sie im Lande Kanaan dann waren, über den Jordan. Und die wurden besonders auch von den Leviten verwaltet und man konnte dann zu den Priestern gehen und erst einmal da sich in Sicherheit bringen, bis dann die Sache auch vor Gericht geklärt war. Eine sehr gerechte Ordnung, ja, damit man hier unterscheiden konnte zwischen vorsätzlichem Mord und unabsichtlichem Totschlag. Aber hier nochmals, Lot Tirzach, weder Mord noch Totschlag sollte geschehen. Das heißt, man kann natürlich Totschlag nicht immer vermeiden, wenn es ein Unglück ist, aber doch sollte man so vorsichtig wie möglich mit dem Leben umgehen, vor allem eben mit dem menschlichen Leben. So vorsichtig wie möglich, sodass man niemanden zu Schaden bringt. Das gilt auch beim Autofahren. Ja, lieber nicht so schnell fahren, man wird auch schuldig, wenn man rast und dann jemanden umbringt. Auch wenn man den gar nicht kennt und wenn es nicht vorsätzlich war. Eine deutliche Mahnung, du sollst nicht töten. Das menschliche Leben ist nämlich vor Gott heilig. Und das gilt auf allen Ebenen der Tötung oder des Zu-Tode-Kommens. Zum Beispiel zunächst natürlich der physische Mord, dass man jemand bewusst tötet. Darauf stand im Alten Testament die Todesstrafe. Leben um Leben. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, ihr kennt das. Dann gibt es heute ja auch verschiedene Arten der absichtlichen Tötung, die aber legalisiert sind, auch in unserem Land. Wisst ihr, was ich meine? Die Abtreibung, ja. Jedes Jahr, man schätzt mit Dunkelziffer, allein in Deutschland 300.000 ungeborene Kinder, die bereits im Mutterleib getötet werden. Welche schreckliche Blutschuld. Jedes Jahr eine Großstadt ausradiert. Abgesehen davon, dass diese Kinder dann auch fehlen, wiederum in unserer Gesellschaft, auch was Renten angeht. Ja. Die Gesellschaft muss jetzt nur ausbaden, was sich selber eingebrockt hat durch diese zügellose Sexualunmoral. Moral kann man es ja nicht nennen, Unmoral. Massenmord heute, die Abtreibung. Und das Paradox ist, dass das Bundesverfassungsgericht definiert hat, es sei zwar nicht rechtmäßig, aber auch nicht strafbar. Es ist Unrecht, aber es ist nicht strafbar. Weil es halt in unserer heutigen Gesellschaft so üblich sei und man vor allem an die Frauen denken muss, die dann gewisse Notlagen haben. Und das sind natürlich wir als Christen, als Gemeinden aufgerufen, solchen Betroffenen zu helfen. Das ist ganz klar. Und das können wir auch heute noch in der neuen Gesetzeslage machen, dass wir offene Türen anbieten und helfen, wo ja Frauen und auch Paare Probleme haben, sage ich mal, ein Kind auszutragen, dass wir da wirklich Hilfeleistung anbieten, materielle Hilfe und eben auch praktische Hilfe. Und ich sage immer noch, Adoption ist immer noch besser als die Tötung eines Kindes. Ja, das ist wenigstens austragen und dann zur Adoption freigeben würden, wenn sie sich absolut nicht vorstellen können, selber das Kind aufzuziehen. Da gibt es auch die Euthanasie, wobei das ein kompliziertes Thema ist. Ich kann nur kurz so viel davon zu sagen, dass man, ich denke, zu Recht unterscheiden muss zwischen aktiver und passiver Euthanasie oder Sterbehilfe. Es gibt Situationen, wo ein Mensch so unheilbar krank ist, dass es nicht mehr zu verantworten ist, nach meiner Meinung, ihn an lebensverlängernde Maschinen anzuschließen, vor allem wenn er es auch nicht will oder gewollt hat, als er noch entscheiden konnte. Das wäre dann die passive Euthanasie. Da tötet man ihn nicht, aber man lässt den natürlichen Tod eintreten, ohne künstlich noch etwas hinzuzufügen. Das würde ich persönlich nicht als Tötung sehen. Ja. Anders ist es mit der aktiven Sterbehilfe, wo man nicht Maschinen abschaltet, die die moderne Technik jetzt erst entwickelt hat und die der Betreffende gar nicht gewollt hätte, sondern wo man dann das Leben ja gewaltsam beendet durch irgendwelche Giftspritzen und ähnliches. Es ist immer noch besser, wenn jemand sehr stark Schmerzen leidet, schmerzlindernde Mittel zu geben. Das halte ich für eine legitime Maßnahme, auch Morphium in gewissem Rahmen, wenn jemand schwer krebskrank ist. Aber nicht jetzt die Giftspritze. Ja, das wäre aktiver Mord oder auch Selbstmord, je nachdem, wie man sieht. Und beides ist von Gott verboten. Es war auch bei meinem eigenen Vater eine solche Entscheidung zu treffen, wo wir gesagt haben, er leidet zwar sehr schwer an diesem Krebs, aber wir haben nicht das Recht, das Leben abzukürzen. Aber Schmerzlinderung, so gut es geht, natürlich soll zuteil werden. Und er hat es dann auch so entschieden für sich. Und ja, ich weiß, dass das oft sehr schwierige Grenzfälle sind. Ich weiß nicht, wer von euch so etwas auch schon in der Familie erleben musste. Und wir wissen auch nicht, wie unser Ende einmal aussehen wird, ob es schnell geht und überraschend. Das ist ein Segen, wenn man gläubig ist, ja, und man nicht lange leiden muss. Aber ich sage mal, für den, der noch nicht bekehrt ist, kann es ein Segen sein, wenn er eine längere Sterbenszeit hat und noch eine Entscheidung für den Herrn treffen kann. Du sollst nicht töten. Eins muss ich noch sagen, das Töten ist nicht erst dann, wenn ich jemand wirklich ersteche oder erschieße, sondern das ist schon, wenn ich jemand hasse und zornig bin. Wo findet sich diese Warnung? In der Bergpredigt, ja. In Matthäus 5. Ganz wichtig, dass ich diese Verse uns jetzt zur Kenntnis vorlese. Der Herr Jesus spricht in Matthäus 5, Vers 21 und 22. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das heißt Nichtsnutz, Hohlkopf, Esel, Ähnliches, so kann man es übersetzen, ja. Der ist des Hohen Rats schuldig, also des obersten Gerichts damals. Wer aber sagt, Morje, das heißt, du gottloser Narr, wer also dem anderen hier den Glauben abspricht und ihn die Hölle wünscht, das ist damit gemeint, du gottloser Narr, der ist, und ich füge ein, selber, Klammer zu, des höllischen Feuers schuldig. Ich sag's mal so, wir sollten selbst unserem ärgsten Gegner, auch unserem ärgsten theologischen Gegner, gibt's heute leider auch vermehrt, nicht in die Hölle wünschen. Ja? Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das ist damit gemeint. Aber andererseits sind wir aufgerufen, die Geister zu prüfen, ob sie von Gott sind. Und es ist nicht immer einfach, das auseinanderzuhalten. Jedenfalls dürfen wir niemand unter die Gürtellinie angreifen, wie es heute leider im evangelikalen Raum zunehmend geschieht. Ja, sondern wir sollen sachlich, liebevoll und in Wahrheit antworten, argumentativ und nicht polemisch verletzend. Der Herr Jesus warnt uns davor, dass das auch eine Art von Töten ist, wo wir Menschen so unfair und gewaltsam angreifen und verleumden. Darauf komme ich ja noch zurück. Aber das hängt natürlich zusammen, kein falsches Zeugnis reden und nicht töten. Die Gebote hängen alle mehr oder weniger miteinander zusammen. Es ist nämlich immer der eine Gotteswille. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da merken wir den Zusammenhang, ja, wie wunderbar das geordnet ist. Gottes Ordnungen. Du sollst nicht töten. Stattdessen sollst du dem Nächsten dienen, ihm helfen, ihn lieben und ihm vergeben, wo er etwas Böses an dir getan hat. Natürlich soll er es auch bereuen, ganz klar. Aber wir von uns aus sollen, soweit es an uns liegt, mit allen Menschen Frieden haben. So heißt es im Römerbrief. Wenn die anderen es nicht wollen, ist ihre Schuld. Dann bleibt die Schuld bei ihnen. Aber wir sollen die Hand ausstrecken von unserer Seite. Es geht jetzt nicht um falsche Lehren, die wir tolerieren sollen. Das ist nicht gemeint, sondern es geht um persönliche Feindschaft, persönliche Konflikte. Da sollen wir versöhnungsbereit sein, um den Kreislauf des Hasses zu durchbrechen. Und deshalb sagte Herr Jesus auch, dass wir die Feinde lieben sollen, in Matthäus 5. Du sollst nicht töten, sondern das Leben des anderen, sogar deines Feindes, fördern. Und nun noch das nächste Gebot. Das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Das ist das letzte jetzt, von dem Kaffee trinken, ja. Und dann wollen wir ein bisschen durchatmen und nachher dann weitermachen. Aber hier noch, und das kann ich auch nicht so kurz jetzt abhandeln, wie ihr sicher versteht. Du sollst nicht Ehe brechen. Lo tin af, von Hebräisch na'af, die Ehe brechen. Das bedeutet Untreue in der Ehe mit dem Ergebnis außerehelichen Geschlechtsverkehrs, also Vermischung oder Verbindung mit einem, der nicht der Ehepartner ist oder die Ehepartnerin. Das berührt aber auch andere sexuelle Sünden, die verurteilt werden von Gott. Und dazu möchte ich mal etwas ausführlicher eine Stelle zitieren, die man heute auch am liebsten in unserer Gesellschaft aus der Bibel herausstreichen würde. Könnt ihr euch vorstellen. Und zwar ist es sehr ausführlich behandelt, diese sexuellen Sünden, in 3. Mose 20. In 3. Mose 20 lesen wir zunächst quasi als Überschrift in Vers 7: Darum heiligt euch und seid heilig, denn ich bin der Herr, euer Gott. Und heilig heißt abgesondert vor Gott, für Gott, nicht vor Gott, sondern abgesondert für Gott, für ihn ausgesondert, nicht mit dem Schmutz dieser Welt befleckt. Und dann lesen wir, ja, was ich schon zitiert habe, wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, der soll des Todes sterben, seine Blutschuld komme über ihn, weil er seinem Vater oder seiner Mutter geflucht hat. Das fünfte Gebot. Und jetzt das siebte Gebot. Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben. Das was in Johannes 8 und im Neuen Testament begegnet, wo sie ja die Ehebrecherin steinigen wollen. Und der Herr Jesus hat hier Barmherzigkeit vor Recht ergehen lassen. Das wollen wir auch bei den anderen Anordnungen im Hinterkopf behalten jetzt. Aber hier heißt es bei Mose, Ehebrecher und Ehebrecherin, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat, sollen des Todes sterben. Und dann kommen andere Beispiele für sexuelle Sünden. Wenn jemand mit der Frau seines Vaters Umgang pflegt und damit seinen Vater schändet, So sollen beide des Todes sterben. Ihre Blutschuld komme über sie. Wenn jemand mit seiner Schwiegertochter Umgang pflegt, so sollen sie beide des Todes sterben. Denn sie haben einen schändlichen Frevel begangen. Ihr Blut lastet auf ihnen. Und jetzt kommt der besonders umstrittene Vers in der heutigen Diskussion in unserer Gesellschaft. Wenn jemand bei einem Manne liegt, wie bei einer Frau, also Homosexualität, so haben sie getan, was ein Gräuel ist, und sollen beide des Todes sterben. Blutschuld lastet auf ihnen. Gerade habe ich gelesen, dass jetzt vor kurzem auch im Wetzlarer Dom ein homosexuelles Paar getraut wurde, in der evangelikalen Medienhauptstadt. Ist nur nebenbei bemerkt. Der Bericht liegt hier vor, hat mir gerade der Bruder gegeben. Und dann heißt es aber weiter, wenn jemand eine Frau nimmt und ihre Mutter dazu, der hat eine Schandtat begangen. Man soll ihn mit Feuer verbrennen und die beiden Frauen auch, damit keine Schandtat unter euch sei. Wenn jemand bei einem Tiere liegt, der soll des Todes sterben und auch das Tier soll man töten. Wenn eine Frau sich irgendeinem Tier naht, um mit ihm Umgang zu haben, so sollst du sie töten und das Tier auch. Des Todes sollen sie sterben, ihre Blutschuld komme über sie. Wenn jemand seine Halbschwester nimmt, seines Vaters Tochter oder seiner Mutter Tochter und sie miteinander Umgang haben, so ist das Blutschande. Sie sollen ausgerottet werden vor den Leuten ihres Volks. Er hat mit seiner Schwester Umgang gehabt, sie sollen ihre Schuld tragen. Nur einige Beispiele. Also es waren sehr deutliche Strafen. Und heute will man alle diese sexuellen Sünden als normal hinstellen. Ja, wir sind zwar auch heute nicht dafür im Neuen Bund, dass die Todesstrafe darauf steht, aber Sünde bleibt es. Oder seid ihr einer anderen Meinung? Ja, es bleibt Sünde vor Gott. Und wir können nicht das, was im Alten Bund sogar mit der Todesstrafe bedroht war, heute als normale Ehe oder geistlich verantwortbare und zu segnende Handlung hinstellen, wie es heute in vielen Kirchen geschieht. Die anglikanische Kirche zum Beispiel steht in dieser Frage fast schon vor der Spaltung. Ja? Und es sind die afrikanischen Bischöfe und die lateinamerikanischen Bischöfe, wobei es ja keine Bischöfe gibt laut Bibel, aber ich sage es mal so, die praktisch dagegen noch Widerstand leisten in dieser anglikanischen Kirche. Von der EKD nun ganz zu schweigen in unserem Land. Ich habe schon vor einigen Jahren einmal eine Todesanzeige verfasst. Die sah so aus unter der Überschrift Sodom 2000, möchte ich euch dazu vorlesen. Zuerst wurde die Gotteslästerung freigegeben, dann die Pornografie, dann die Abtreibung. Jetzt folgen Homosexualität und Lesbianismus und bald auch Polygamie und Euthanasie, Inzest und Sodomie. Diese Reihenfolge ist zwangsläufig. Wenn die letzte Stufe erreicht ist, befindet sich die Menschheit im gleichen Zustand wie die Zeitgenossen Noahs vor der Sintflut und die Städte Sodom und Gomorra vor ihrem Untergang. Dann gibt es nur noch eine Steigerung nach unten, nämlich die weltweite offene Anbetung Satans und seines Sohnes des Antichristen. Vorbereitet durch eine weltweite Vernetzung, durch eine Religion der Beliebigkeit, Klammer auf, Emerging Church, Klammer zu, ist jetzt neu dazugekommen, und durch den immer offensichtlicher werdenden Kampf gegen Jesus Christus als den einzigen Weg zu Gott, dem Vater. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. 2. Timotheus 2, Vers 19. Dieses Siegel. Denn es geht jetzt darum, dass wir diesem gesellschaftlichen Trend widerstehen, dass wir dem Herrn treu bleiben, dass wir uns selber heiligen und reinigen lassen durch das Blut, durch das Opfer unseres Herrn Jesus Christus und Buße tun, wo auch wir versagt haben. Auch im sexuellen Gebiet, sei es in Wort, in der Tat oder auch nur in Gedanken. Es fängt ja in Gedanken an und dann kommen oft auch unkeusche Worte aus dem Mund, kann auch bei Christen noch passieren. Und vor allem, wenn man sich entsprechend die Gesellschaft begibt. Ja. Und wir sollten über all solche Dinge Buße tun. In 1. Korinther 6, Vers 9 bis 20 lesen wir, das ist jetzt neuer Bund, ja, der neue Bund. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder. Damit ist Homosexualität auch gemeint. Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Das ist die vergebende Liebe und Gnade unseres Herrn Jesus. Wenn wir diese Gnade nicht hätten, müssten wir alle genauso gesteinigt werden, die wir vielleicht auch schon in Gedanken nur oder in der Tat schuldig geworden sind, auch auf diesem Gebiet. Und keiner ist ohne Sünde, sei es auf dem Gebiet oder auf anderem. Es wird dann auch noch gewarnt vor Hurerei, gerade in 1. Korinther 6, denn es heißt dann, wer an der Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr. Die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm, flieht die Unzucht. Und der letzte Vers, ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Nicht mit dem Geiste. Die Korinther haben ja gesagt, ja, mit dem Geiste preise ich Gott, aber mit dem Leibe tue ich, was ich will. Das war der große Irrtum. Wir können den Mensch nicht platonisch einteilen in verschiedene Ebenen und sagen, der Geist dem Herrn und der Leib der Hure. Ja, so hat Paulus das hier beschrieben, durch Gott inspiriert. Und das passt nicht zusammen. Flieht die Unzucht. Und deshalb noch ein paar Ratschläge, wenn Anfechtungen kommen, gerade auf sexuellen Gebiet ist es ja heute besonders verbreitet, überall wo man hinläuft heutzutage. Der Herr Jesus sagt ja, dass der Ehebruch schon mit dem Blick beginnt. Deshalb ist das entscheidend, der erste oder dann auch der zweite Blick. Ihr habt gesagt, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Und was empfiehlt der Herr Jesus dagegen? Er sagt, wenn dich dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Ja, wenn natürlich das rechte Auge ausgerissen ist, bleibt noch das linke. Und bei der rechten Hand bleibt noch die linke. Es ist damit nicht gemeint, dass wir es wirklich abhacken oder ausreißen, sondern dass wir es verschließen vor diesen Dingen. Dass wir Gott bitten um die Bedeckung durch sein Blut und dass er uns bewahrt und Kraft schenkt, solchen Dingen zu widerstehen. Und dazu noch einige konkrete Hinweise. Bete schon bei dem ersten bösen Gedanken und bitte den Herrn um seinen Beistand. Das ist das Notwendige. Ja, wenn mich etwas anfechten will, das muss nicht jetzt nicht nur auf sexuellem Gebiet sein, es kann auch Gold sein und andere Begierden. Ja, bete, dass der Herr dich davor bewahrt und davon befreit. Und schau nicht ein zweites Mal hin. Fliehe die Unzucht. Das heißt wirklich, so wie es Josef getan hat bei der Frau des Potiphar, er floh so schnell, dass sogar sein Mantel da hängen blieb. Meide von vornherein gefährliche Situationen, gefährliche Orte, schlüpfrige Reden und Runden, etwa in Wirtshäusern, wo es entsprechend zugeht. Und Alkohol ist eine besondere Gefahr, denn der lockert die Sitten. Ja? Gerade hier auch in der Region Rheinland, ganz große Gefahr, weil nämlich der Alkohol gerade in größeren Mengen natürlich gezielt dazu eingesetzt wird, die Leute zu enthemmen. Ja, wie viel Leid und Herzeleid und Ehebruch und Eifersuchtsdramen sind entstanden aufgrund überhöhten Alkoholkonsums. Und ein guter Schutz gegen Unzucht ist eben auch, dass jeder seine eigene Frau, seinen eigenen Mann habe. Und auch das eine sich dem anderen nicht entziehe, es sei denn zum Gebet, wie uns Gottes Wort auch in 1. Korinther 7 dann deutlich macht. Natürlich auch im Krankheitsfalle, ja, dann muss der andere auch Rücksicht nehmen und sich enthalten können. Und es ist auch besser zu freien als zu brennen. 1. Korinther 7, Vers 9. Und vor allem, wenn du verheiratet bist, dann fördere deine eigene Ehe, bete um die rechte Liebe zu deinem Mann oder zu deiner Frau und bete auch um die Keuschheit nach außen. Dass man auch nicht sich zu sehr auf das andere Geschlecht einlässt oder womöglich noch zu flirten beginnt und ähnliches. Das ist eine große Gefahr. Ja, soweit zu diesen nicht einfachen Themen, die auch sehr... Aber der Herr hat uns hier klare Ordnungen gegeben, aber er gibt uns nicht nur die Ordnungen, sondern auch die Kraft, wenn wir darum bitten und wenn wir bereit sind, ihm zu gehorchen. Möge der Herr uns alle Zeit dazu bereit machen und auch Reinigung schenken und Buße, wo wir schon versagt haben. Ja, wenn der eine vielleicht nicht auf dem sexuellen Gebiet jetzt durch die Tat versagt hat, dann vielleicht auf dem Gebiet des Neides, des Hasses, des Zornes und was auch immer. Wir brauchen alle seine Gnade, jeden Tag neu. Amen. Wir beten noch. Ja, lieber Herr Jesus, wir haben jetzt drei Gebote aus deinem Wort gehört, die nicht leicht sind und die gerade für die heutige Zeit eine große Herausforderung sind, auch für uns selber. Wir bitten dich einfach, schenk uns Kraft, schenk uns Gnade, schenk uns deinen Beistand, wo der Feind uns anfechten möchte. Schenk uns Kraft, ihm zu widerstehen, dir treu zu bleiben, unserem Ehepartner treu zu bleiben, auch nicht Hass zu haben auf andere Menschen und da, wo Menschen uns angreifen, nicht mit den gleichen Waffen zurückzuschlagen. Herr, ich bitte dich auch für meine Feinde, dass du auch ihnen gnädig bist, sie segnest und auch sie zur Umkehr bewegst. Amen.